Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine sind die Lebensmittelpreise in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Einerseits lagern noch viele Tonnen Getreide in der Ukraine, die wegen der von Russland blockierten Seehäfen nun per Bahn, per Lkw oder per Schiff auf der Donau aus dem Land herausgebracht werden müssten. Gleichzeitig hat Putin ein Exportverbot für russisches Getreide verhängt. Was auf dem Gasmarkt begann, eine Art Erpressung durch die künstliche Verknappung des Angebots, scheint sich nun auf den Weltgetreidemärkten zu wiederholen. In Stuttgart treffen sich heute und morgen die G7 Agrarminister. Der Agrarwissenschaftler Achim Spiller von der Uni Göttingen berät mit Kolleginnen zusammen den Bundeslandwirtschaftsminister. Kurz vor dieser Sendung fragte ich ihn, wie knapp Grundnahrungsmittel wie Brotweizen derzeit tatsächlich sind.
Grundsätzlich weltweit geht das mit dem Angebot und der Nachfrage in den letzten Jahren immer so gerade auf. Ne? Also wir haben auch vorher keine großen Überschüsse gehabt, je nach Erntejahr. Und solche Knappheiten, die jetzt von Russland da herbeigeführt werden, die führen erstmal dazu, dass die Preise erheblich steigen. Wir haben ja schon auch noch Lagervorräte. Es ist nicht so, dass es zum Beispiel keinen Weizen mehr gäbe. Aber es ist eben gerade für die armen Länder ein riesiges Problem, dass dadurch die Preise erheblich ansteigen und sich dann die Menschen das Essen nicht mehr leisten können.
Vor allen Dingen in Ländern, die durch Konflikte geprägt sind, die abhängig sind von der Nothilfe, die das Welternährungsprogramm leistet. Aber blicken wir in unsere Supermärkte. Da wird ja eine Preiserhöhung nach der anderen angekündigt. Haben Sie den Eindruck, die sind alle gerechtfertigt?
Naja, wir können ja einen Blick drauf werfen, wie hoch ist der Anteil der Landwirtschaft eigentlich an den Verbraucherausgaben. Also ein Euro, den wir als Konsumenten an der Ladentheke bezahlen, davon entfällt so gut 20% auf den sogenannten Erzeugeranteil, also auf das, was die Landwirtschaft davon bekommt, von diesem einen Euro. Das ist je nach Produkt ein bisschen unterschiedlich, aber zum Beispiel bei Brot und Brötchen ist das unter 10%, eher eigentlich so in der Vergangenheit 5%. Das heißt, damit kriegt man ja schon mal ein Gefühl dafür, dass der Erzeugeranteil, die Landwirtschaft, unsere Lebensmittelpreise nur zu einem guten Fünftel eigentlich bestimmt. Und wenn das jetzt sich deutlich erhöht, klar, dann steigt dieser Anteil, aber dann sollte das normalerweise nicht dauerhaft dazu führen, dass unsere Lebensmittelpreise sich jetzt verdoppeln würden.
Also Sie haben das Gefühl, da gibt es auch manchen Trittbrettfahrer.
Naja, natürlich, die Unternehmen haben auch andere steigende Kosten. Die Lebensmittelindustrie ist energieintensiv, also zum Beispiel auch so eine Bäckerei ist ein energieintensiver Bereich. Das mag wahrscheinlich von den Kosten mindestens genauso viel an den Preissteigerungen derzeit erklären wie die Weizenpreise.
Deutschland ist ja ein wichtiger Akteur auf den Weltagrarmärkten. Wir sind ein großer, wichtiger Exporteur. Was könnte hier für die Entspannung der Preise auf dem Weltmarkt getan werden?
Ja, der größte Hebel ist der Bereich Biogas und Biosprit. Also wir haben eben vor ungefähr 20 Jahren angefangen, auf den Äckern Energie zu erzeugen. Und das war damals eine gute Idee. Inzwischen haben wir gemerkt, gesellschaftlich, dass Windenergieanlagen und Solaranlagen eigentlich viel effizienter die Energie erzeugen. Und deshalb wäre es ein wichtiger Schritt, auch in Nachhaltigkeitshinsicht, dass wir diesen Biosprit, Biogasanteil runterfahren. Das ist ohnehin nicht besonders nachhaltig.
Was ist mit dem Anbau von Tierfutter? Denn unsere großen Flächen werden ja im Wesentlichen zum Beispiel bei Getreide für Tierfutter genutzt.
Das ist auch ein wichtiger Hebel, aber der Hebel ist der Konsum. Es nützt ja nichts, wenn wir hier die Produktion runterfahren, also weniger Tiere halten, weniger Fleisch und Milch, erzeugen die Menschen aber genauso viel Essen, dann würden wir es ja nur importieren. Wir müssen also da auf der Konsumseite ansetzen. Das könnte man zum Beispiel, wenn man eine Tierschutzsteuer auf Fleisch und Milch erheben würde, dann würde das ein bisschen teurer werden. Das Geld könnte man gut gebrauchen für die nachhaltige Umorientierung der Tierproduktion, also den Tierschutz verbessern. Und gleichzeitig würden die Menschen dann vielleicht weniger Fleisch und Milch essen. Aber das ist der Hebel. Wir dürfen nicht an der Produktion, sondern wir müssen am Konsum ansetzen, was aus Klimaschutzgesichtspunkten sowieso sinnvoll wäre.
Die Tiere stehen ja im Augenblick auch im Stall. Die müssen versorgt werden. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat es abgelehnt, Brachen für den Intensivlandbau freizugeben, die eigentlich als Ruheflächen für bedrohte Arten vorgehalten werden. Aber Tierfutter darf dort angebaut werden. Ist das der richtige Weg oder verabschieden wir uns gerade von der notwendigen Agrarwende?
Ja, da gibt es natürlich ein paar Zielkonflikte, jetzt auch kurzfristig zur Lebensmittelsicherheit. Langfristig sollte das auf jeden Fall für Biodiversität genutzt werden und das ist jetzt ja auch nicht der zentrale Hebel. Diese Brachflächen sind ja typischerweise nicht die besten Böden, die besten Flächen, die die Landwirte dafür genutzt haben. Deshalb sind die auch nicht besonders ertragsstark im Durchschnitt. Da wird also sich auch nur relativ wenig erreichen lassen.
Der Bundeslandwirtschaftsminister hat jetzt als Alternative, als Kompromiss angeboten, den Fruchtwechselregel zu verschieben. Also ein Bestandteil der Agrarwende ist ja eigentlich, dass wir mehr Fruchtwechsel brauchen, um die Bodenfruchtbarkeit zu stärken. Ist das jetzt auch kurzfristig ein sinnvoller Schritt oder riskieren wir dabei dann auch wiederum, dass eigentlich wichtige Maßnahmen zur Bodenfruchtbarkeit wieder nach vorne geschoben werden?
Also eine vielfältigere Fruchtfolge, dass nicht immer das Gleiche angebaut wird, ist schon ein ganz wichtiges Instrument. Insofern ist das ein bitterer Kompromiss, aber natürlich ist die Ernährung der Menschheit auch ein ganz zentrales Thema. Also wir haben da zwei Übel, die wir jetzt irgendwie gemeinsam angehen müssen. Darum eben mittel- bis langfristig ist natürlich so ein Hebel wie Bioenergie, Biosprit, das zu reduzieren, auch den Konsum von Fleisch und Milch zu reduzieren, sind die viel wichtigeren Hebel, die wir unbedingt im Auge behalten müssen. Jetzt wird man kurzfristig vielleicht den einen oder anderen bitteren Kompromiss machen müssen.
Reicht es da nach Deutschland zu gucken oder müssten wir uns zum Beispiel auch die Sojabohnen aus Lateinamerika verkneifen, die hier zu Tierfutter, aber auch wesentlich zu Biosprit verarbeitet werden?
Also Soja ist per se eine sehr ertragsreiche Frucht. Also es ist nicht so, dass Soja grundsätzlich schlecht wird. Manchmal wird die Sojabohne auch ein bisschen verteufelt in der gesellschaftlichen Diskussion. Wir haben in Brasilien nicht nachhaltige Anbauverfahren. Das ist das Problem, nicht Soja per se. Und wie gesagt, es macht schon Sinn, den Fleischkonsum zu reduzieren und dann bräuchten wir auch weniger Soja. Aber das ist etwas, was auch nur mittelfristig gelingen wird.
Auf EU-Ebene ist also bereits der Ausstieg aus Palmöl zur Verwendung als Biosprit beschlossene Sache. Muss da auch der Ausstieg aus Soja folgen, auch im Bereich von Biosprit?
Also Biosprit zu reduzieren ist auf jeden Fall gut. Palmöl und Soja sind effiziente Pflanzen. Also man darf das Kind da nicht mit dem Bade ausschütten. Die Palmölproduktion, das ist im Prinzip schon das preiswerteste Öl und wo wir von der bestimmten Fläche von einem Hektar am meisten Öl runterholen können. Da holt man mehr runter als bei Sonnenblumenöl oder geschweige denn Olivenöl. Da muss man gucken. Biosprit hat keine große Zukunft. Aber Palmöl und Soja sind schon auch ertragsreiche Pflanzen. Wir verteufeln sie manchmal etwas zu stark in der gesellschaftlichen Diskussion.
Also für die Ernährung auf jeden Fall in Ordnung.
Ja, das Palmöl zum Beispiel ist für bestimmte Produktionszwecke wichtig, weil es auch verarbeitungstechnische Vorteile hat. Es ist nicht immer das Gesündeste. Wir sollten davon jetzt auch nicht zu viel konsumieren, aber für manche Einsatzzwecke ist es auch sehr gut geeignet.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Agrarökonomen Achim Spiller finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de und in der App DLF Audiothek.